Ich schätze euch heute Morgen. Ich liebe jeden Einzelnen von euch so sehr. Ich bin dankbar, dass wir wahre Liebe in der Mitte der Heiligen haben. Bitte lasst uns Platz nehmen. Ich schätze, einen weiteren Sonntag zu haben mit euch. Ich glaube, jeder Tag, den Gott uns gibt, ist ein Geschenk. Und der Herr hat mich dankbarer und dankbarer gemacht im Laufe meines... Ich denke, seit ich mich bekehrt habe, war ich mehr oder weniger ein dankbarer Mensch. Aber wir können alle mehr lernen, eine dankbare Einstellung zu haben. Und ich glaube, manchmal sehen wir die kleinen Probleme in unserem Leben und wir sind versucht, darüber ein bisschen zu murren und so. Aber wir haben so viel Grund, dankbar zu sein für jeden Tag, den wir aufwachen können. Und wir wissen, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Und wir wissen, dass wir ein reines Gewissen haben. Habe ich hier aber eine Zettelwirtschaft in der Bibel, in meinem letzten Studium. Das ist alles nicht für heute, keine Sorge. Ich habe ein Notizbuch und einmal im Monat komme ich dazu, da was reinzutun. Hier, jetzt seht ihr mal die Sammlung von Botschaften, die Bro Jonathan noch auf seinem Herzen hat. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, heute Morgen werden wir nichts von denen predigen. Ich habe heute eine ganz kurze, ganz einfache Botschaft. Ich denke, dass es vom Herrn ist. Ich denke, dass es für heute ist. Und so werden wir. Wisst ihr, ich möchte jeden Tag, den Gott mir gibt, dankbar verleben und mein Bestes für den Herrn wirken. Wir wissen nicht, wie viele Tage wir haben. Ja, manchmal. Olga hat gestern erzählt, wie sie gesungen hat und die Kühe haben ihr zugehört. Ich habe gestern auch gesungen. Ich bin mit meinem alten Zweirad, das älter ist als ich selber, was nicht immer eine gute Sache ist, gefahren hier in Dallas auf der Hauptstraße in dem schönen Abendwetter und habe gesungen, nichts dabei gedacht. Und als ich aus dem Tunnel rausgefahren bin und die Geschwindigkeitsbegrenzung weg war, da bin ich so hinter dem Auto vor mir hergefahren und mitten als ich so am Singen war und den wunderschönen Abend genießt, war das gestern oder was vorgestern? Vorgestern, Freitagabend, ja. Hat es einen Knall gemacht und mein Reifen ist geplatzt. Und ich habe mich so in Schräglage gefunden, fast unter den Reifen vom anderen Auto. Und da hat nichts gelenkt, nichts gebremst, gar nichts. Ja? In dem Moment, und manche Leute sagen, wenn was Gefährliches passiert, dann betet man gleich, man kann nicht beten. Ich habe nur aufs Tacho geschaut, 120. Ich habe geschaut, ich habe keine gescheite Hose an. Das wird wehtun. Das war mein einziger Gedanke. Und ich weiß, wie ich mit den Füßen versucht habe zu halten. Normalerweise, wenn ein beim Motorrad ein Reifen platzt, da hast du keine Chance. Ich weiß, wie ich viermal geschlittert bin, von einer Seite zur anderen. Und dann kam ich zum Anhalten und habe ich gesagt, na Gott sei Dank. Und viel beten konnte ich in dem Moment gar nicht. Ich habe nur gedacht, es kann wirklich, wirklich schnell vorbei sein. Man muss nichts groß falsch machen. Ja? Ich bin nicht wie ein Verrückter gefahren. Ich bin ganz normal gefahren, habe einen Tag mit dem Herrn genossen. Und habe ich gedacht... Da darf ich 100 fahren und ich war ungefähr 115. Ja, ich gebe es zu. Bro, das ist ganz streng mit Trojan. Und das passt. Ich nehme es an. Der Schutzengel kam nicht ganz nach, ja, die 15 km/h, willst du das sagen? Nein, ich sage nur, ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe zu meiner Frau gesagt, wie sehr wir doch jeden Tag schätzen müssen, den wir haben. Und wie sehr wir jeden Tag wirken müssen, den wir haben. Ja, manchmal denken wir, ja, wir sind noch jung, wir haben noch einige Jahre. Aber glaubt mir, es muss nicht Krieg oder irgendwas sein. Es kann jederzeit. Unser Leben ist ein Hauch. Und ich habe an dem Abend zu Gott gebetet, habe gesagt, hilf mir meine Tage besser zu nutzen. Hilf mir mehr zu wirken. Hilf mir eine Spur zurückzulassen, weil wirklich, wirklich, es kann ganz, ganz schnell zu Ende sein. Ich bin dankbar für Gottes Bewahrung. Ich glaube, Gottes Bewahrung haben wir oft, wo wir gar nicht wissen. Ja, manchmal haben wir so Momente, wo wir denken, wow, hier hat Gott mich wirklich bewahrt. Aber ich glaube, Gott hat uns oft vor Sünde bewahrt. Gott hat uns oft physisch bewahrt, wo wir gar nicht wissen, wie viel. Ich glaube, dem Teufel gefällt nicht, dass wir auf dieser Erde leben. Der Teufel möchte die Heiligen nicht haben. Er möchte nicht die Menschen haben, die für sein Reich eine Gefährdung sind. Und was meint ihr, wie oft er Fallen setzt für uns? Aber ich bin dankbar, dass Gott seine Engel aussendet, uns zu schützen, uns auf unsere Hände zu tragen. Und ich bin dankbar, dass ich heute Morgen hier bin in eurer Mitte. Ich hoffe, dass wir auch heute eine gute Versammlung haben werden, weiterhin, so wie wir sie schon hatten. Ich glaube, Gott hat uns am letzten Sonntag eine wunderbare Versammlung geschenkt. Ich bin dankbar dafür, dass Gott es segnet. Ich glaube, heute habe ich wirklich, wirklich einen einfachen Gedanken, aber der ging mir so ein bisschen durch den Kopf, heute Morgen, gestern so. Und zwar habe ich nachgedacht über Menschen, die es fast schaffen. Und der Gedanke hat mich mit Gottesfurcht und Ehrfurcht erfüllt. Es gibt die Möglichkeit, es nicht ganz zu schaffen. Fast. Musst du denken an die Pilgerreise. Jemand hat die Pilgerreise erwähnt. Da gab es Leute, die haben ganz früh aufgegeben. Ja, der eine wollte an den schmalen Weg gehen und hat aufgegeben, als die erste Schwierigkeit war, als der Sumpf war. Und er ist zurückgegangen. Hat es nicht geschafft. Und dann gab es einen anderen Menschen in der Pilgerreise, Der hat es bis ganz vor die Tore des Himmels geschafft. Aber hatte sein Zeugnis nicht dabei und hier und da. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass da ein Unterschied ist. Der eine hat Beschwerdnisse auf sich genommen, hat einen Preis bezahlt. Er hat schon den Fluss gesehen, er hat die goldene Stadt gesehen. Er war ganz, ganz nah. Und trotzdem, als er am Eingang zum Himmel stand, da musste er die Hintertür nehmen, die ins Verderben ging, und konnte nicht in die Stadt eingehen. Und dieser Gedanke hat mich mit Gottesfurcht erfüllt. Ich habe gedacht an etwas, über das habe ich öfter schon gepredigt in anderen Kontexten, und trotzdem werde ich wieder dahin gehen. Und das ist Matthäus 25, das Gleichnis von den Jungfrauen. Matthäus 25 spricht von den Jungfrauen, und ich habe gefühlt schon in der letzten Zeit oft über dieses Gleichnis gesprochen. Ich werde gar nicht viel Zeit nehmen, alles zu lesen. Ich werde gar nicht viel Zeit nehmen, groß einleitende Kommentare zu machen. Ich möchte hier nur auf einen anderen Gedanken hinweisen als zuletzt. Und zwar, dass sie auf den Bräutigam gewartet haben. Dass sie Öl gehabt haben. Als sie schläfrig wurden und ihnen die Warnung kam, Öl zu kaufen, sind sie hingegangen und haben Öl gekauft. Sie sind nur nicht ganz schnell genug gelaufen. Und auf dem Rückweg, sie haben nicht einfach weggelaufen, und sie sind wieder zurückgekommen. Sie sind wieder bis zur Tür gekommen. Aber die Tür ist gerade zugegangen. Könnt ihr euch vorstellen, was diesen Jungfrauen durch den Kopf ging? Vers 10 ist der einzige Vers, den ich hier lesen möchte. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Türen wurden verschlossen. Vers 11 sagt, danach kommen die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, es gab andere, ganz, ganz törichte Frauen. Die haben von Anfang an geschlafen. Und die haben gar nicht auf den Bräutigam gewartet. Und doch sind sie am Ende in einer ganz, ganz ähnlichen Situation gewesen. Und ich musste denken, diese armen Jungfrauen, sie haben ihr Kleid für lange Zeit rein erhalten. Sie haben auf den Bräutigam gewartet. Sie haben mit dem Schlaf gekämpft. Sie haben sich versucht, wach zu halten gegenseitig. Sie haben sich gedemütigt, Hilfe zu suchen. Aber sie haben es fast, aber sie haben es nicht geschafft. Dieses eine Wort, dieses eine kleine Wort, fast, heißt so viel wie gar nicht. Am Ende ist da kein großer Unterschied zwischen fast und gar nicht. Da war dieser Willig in der Pilgerreise, der ging 100 Meter aus der Stadt Verderben und hat umgedreht. Und wer war es, der ganz bis zur goldenen Stadt kam? Wer war es? Ich habe so lange her die Pilgerreise nicht gelesen, aber ich denke, viele von uns kennen die Pilgerreise, oder? Und wir kennen diesen Vergleich. Wie hieß er? Unwissend. Er war unwissend, der das fast geschafft hat. Okay. Ich denke an ein anderes Beispiel aus der Bibel, auch in den Evangelien. Von einem jungen Mann, den wir immer wieder lesen. Und wir denken, er war kein so guter junger Mann, er hat Jesus nicht... Ich denke, manchmal haben wir ein bisschen ein schlechtes Bild von diesem jungen Mann und ein falsches Bild. Dieser junge Mann war nicht ein rebellischer junger Mann, der seinen Eltern immer Sorgen gemacht hat, die immer schon gedacht haben, er wird wahrscheinlich nicht den schmalen Weg gehen und dies. Dies war ein junger Mann, der sehr gut gelebt hat, der sein Kreuz getragen hat. Ein junger Mann, wir wissen, dass er mit seinen Eltern keine Probleme hatte, weil er gesagt hat, ich habe das getan von meiner Jugend. Habe Vater und Mutter geehrt. Wir wissen, dass es ein junger Mann war, weil wir ganz, ganz selten die Begebenheit hören, dass Jesus einen Menschen sieht und auf den ersten Blick heißt es, dass er ihn liebt. Wir wissen, dass Jesus alle Menschen liebte, ja? Aber bei diesem jungen Mann heißt es, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Das sagt mir, dass es ein besonderer junger Mann war. Wir kennen die Geschichte und wir kennen das Ende und deshalb tun wir ihn ganz schnell in eine Schublade stecken. Ich möchte euch sagen, er ist nicht in der Schublade, in der wir ihn oft stecken. Er war ein vorbildlicher junger Mann, der seine Jugend hindurch anderen ein Beispiel war und der in vielem so gelebt hat, dass man ihm nachahmen konnte. Und nachdem es heißt, Jesus gewann ihn lieb, heißt es, er sprach zu ihm, eines fehlt dir. Jesus ist nicht zu ihm gegangen und hat gesagt, du hast da gut gemacht und da, aber A, B, C, D, E, der ganze Liste. Ja. Kennt ihr das, wenn man zum TÜV geht und du hast diese Liste von Mängeln. Ich habe mal ein altes Auto in Deutschland gekauft und wollte es hierher importieren. Und dort habe ich ohne Mängel bestanden. Und dann bin ich hier zum falschen TÜV gegangen. Ja? Ganz irdisches Beispiel, aber geht niemals zum VW in Bludenz. Das ist der schlimmste TÜV der Welt. Der hat mir eine Liste von 2 Seiten Mängel gegeben. Schwere Mängel, schwere Mängel, schwere Mängel, leichte Mängel, schwere Mängel. Ich habe nur gedacht, in Deutschland hat der Wagen keine Mängel. Hier hat er so eine Liste gehabt. Ja? Und dann habe ich das Auto wieder verkauft in Deutschland am nächsten Tag. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Mängel, da versucht man. Einmal war ich beim TÜV. Alles hat gepasst. Er hat schon die Bühne runter und hat gesagt, oh, ich habe vergessen beim vorderen Rad. Dann hat er da, oh, die Achsmanschette ist undicht. Ein Mangel eingetragen. Wisst ihr, dass das am Ende aufs Gleiche rauskam? Mit 2 Seiten Mängel durfte ich nicht fahren und mit 1 Mangel durfte ich auch nicht fahren. So ähnlich war dieser junge Mann hier, ja? Jesus hat ihn durchgecheckt und er hat gesagt, eigentlich hast du nur einen kleinen Mangel. Wisst ihr, dass es Leute gibt, die werden auf ewig verloren gehen wegen X und Y und uns. Und dann gibt es andere Leute. Das ist eine Sache. Eine einzige Sache. So ist der schmale Weg. Gott wird dich in den Himmel nur reinlassen, wenn du alles tust. Du kannst fast alles tun, es wird nicht reichen. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus in seinem Herzen gedacht hat, ach hoffentlich schaffst du noch diesen einen Punkt und wirst mir nachfolgen. Das heißt, Jesus gewann ihr Leben und sagte, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und oh, was für ein schrecklicher Vers. In Vers 22. Das heißt, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und dann heißt es, wie Jesus umherblickte, wie schwer werden Reiche ins Reich Gottes eingehen, all diese Dinge. Ihr müsst euch vorstellen, was diesem jungen Mann durch den Kopf gehen musste, als er vor Gottes Richterstuhl stand oder als er aus dem Leben schied. Ihr müsst euch vorstellen, wie er sich vielleicht, ich weiß nicht, wie das ist, wir werden alle mal vor Gottes Richterstuhl stehen, aber ich glaube, wir werden um uns schauen, wir werden andere Menschen sehen, die in ihrem Fleisch gelebt haben, die es so gar nicht geschafft haben. Und stell dir vor, was diesem jungen Mann durch den Kopf ging, der gut gemacht hat in vielen Dingen außer in einem. Beinahe, aber nicht ganz. Und wie gesagt, diese Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Und ich möchte über eine ganz bestimmte Sache predigen, dies ist nur meine Grundlage. Noch ein anderes Beispiel in Apostelgeschichte. 26, Vers 28. Apostelgeschichte 26, Vers 28. Hier haben wir einen König, der mit einem echten Mann Gottes in Berührung kam. Und Paulus hat zu ihm gesprochen und er wollte ihn hören. Und sein Herz wurde langsam, aber sicher erweicht. Und in Vers 28 heißt es, da sprach Agrippa zu Paulus. Es fehlt nicht viel. Und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Es fehlt nicht viel. Und du überredest mich, dass ich ein Christ... Wisst ihr, ich habe mich auch gefragt, was Agrippa durch den Kopf gehen musste, als er vor Gottes Thron stand. Er hat viel gemacht, aber ein bisschen hat gefehlt. Und die Sache ist, dass wir am Ende nirgendwo mehr lesen, dass er es je geschafft hat. Wisst ihr, es gibt Menschen, die in den... die größte... Ich gebe euch ein irisches Beispiel. Es gibt Menschen, die in den Märkten der Welt Geld machen wollen. Und manche von ihnen, ja, manche von euch kennen das so ein bisschen, die kaufen und verkaufen Aktien. Und ich hatte einen getroffen, mal zufällig, der hat sein letztes Geld reingesteckt in Bitcoin und verschiedene Aktien, hat immer all-in risikoreiche Trades gemacht. Er hat in einer Woche aus 300 Euro 80.000 gemacht. Du musst dir mal vorstellen, die Rendite. Und ein anderer Bekannter von mir hat gesagt, du musst aufpassen, riskier das Risiko auf die Hälfte. Und er hat gesagt, nein, er wird weiter. Und nach den 80.000, bumm, alles auf Null, alles verloren. Und ich sage euch, wie das so das Schlimmste, was so, da gibt es ja diese Kurse, die gehen hoch und runter. Und Leute machen Analysen und an irgendeinem Punkt sagen sie, wenn der Kurs dahin kommt, ja, hier unten war er oft und da hat er immer umgedreht, dann werde ich etwas kaufen und ich hoffe, dass er hier hinkommt. Ja? Und dann machen sie ja unten, bei dem Preis ist ein Verlust und bei dem Preis ist ein Gewinn. Und wisst ihr, es gibt verschiedene Szenarien. Es gibt Menschen, die verschätzen sich dann in dem Markt und dann passiert es so. Der Kurs geht und dann haben sie verloren. Es ist immer ärgerlich. Aber wisst ihr, was richtig, richtig, richtig ärgerlich ist? Und das war bei dem einen Kerl gewesen. Und ich meine, ist nur ein irdisches Beispiel. Deshalb, für mich ist es, ja, er hat ein bisschen Geld verloren. Meine Güte, soll arbeiten gehen, war ein fauler Kerl. Bei ihm ging der Kurs, da ging er rein Und er hat wirklich gewusst, was er mit seinen Analysen macht. Deshalb hat er so viel Risiko eingegangen. Ja? Schlaue Banken und so, die riskieren nie mehr als 0,25% vom Gesamtvermögen, das sie haben. Und der hat immer 100% riskiert. Was könnt ihr euch vorstellen, was der für Nerven hatte? So, dann hat er seine Berechnung gemacht, er hat eine sehr hohe Trefferquote gehabt, über 90%, er ging rein und was macht der Kurs? Der geht genau dahin, wo er denkt. Und er geht hoch und hier hat er umgedreht, ging runter, ging hoch und dann ging er runter. Das waren 2 Cent vor dem Ziel, 2 Pips. Ihr müsst euch vorstellen, wie ärgerlich das ist. Fast da angekommen, wo ich dachte. Und doch runterging. Oder bei den Aktienmarkt, du kannst eigentlich jederzeit früher verkaufen, aber er hat das festgesetzt. Und so wie das die Profis machen, er ist weggegangen und als er zurückkam, war sein Kontostand eine schöne 0. Und das ist extrem ärgerlich. Aber als er das gesehen hat, da wollte er sich fast umbringen. Aber so nah dran. Wisst ihr, dass es Leute gibt, die geistlich zum Himmel gehen und sie machen für eine Weile gut und gut und gut. Und an irgendeinem Punkt passiert genau das. Ich musste denken an Saul, der durch eine schwere, schwere Zeit ging in seinem Leben. Eine Prüfung. Und wisst ihr, dass er am Anfang der Prüfung ziemlich gut gemacht hat? 1. Samuel 13. 1. Samuel Kapitel 13. Und ich werde mein Versprechen halten, ich werde wirklich kurz predigen. Aber ich möchte, dass wir uns durch den Kopf gehen lassen. Dass es möglich ist, es fast zu schaffen und doch nicht zu schaffen. Und am Ende wäre da gar kein Unterschied. 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 8 bis 9. Hier sagt es, dass Saul auf den Propheten Samuel gewartet hat. Und Samuel kam einfach nicht. Ihr müsst euch vorstellen, unter welchem Druck er war. Die Philister waren da. Er wusste, ohne Gottes Segen kommen wir nicht weiter. Und er hat gehofft und gewartet und gewartet. Er wusste, ohne den Propheten Gottes kommen wir nicht weiter. Er hat einen ganzen Tag gewartet. Die Sonne ging unter. Ich glaube, nach dem ersten Tag, Saul konnte nicht sehr gut schlafen. Weil die Philister haben sie umbringt. Und er wusste, ohne Gottes Segen, ohne den Propheten Gottes wird es keinen Sieg geben. Am nächsten Morgen, Saul ganz müde, die Sonne geht auf. Samuel ist immer noch nicht da. Ich kann mir vorstellen, wie Saul Boten geschickt hat und gesagt hat, sucht ihn. Und der zweite Tag ging zur Neige. Ihr müsst euch vorstellen, wie schwer es Saul war. Und wir sehen immer das Ende und wir denken, ja, Saul hat gut gemacht für eine ganze Weile. Und es heißt in Vers 8, und er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Ihr müsst euch vorstellen, 7 Tage hat er die Prüfung bestanden. Und dann heißt es aber, und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer her. Und die Friedensopfer. Und er brachte das Brandopfer da. Und es geschah, als er gerade, das ist auch so ein Wort wie fast, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Ging zu Saul hinaus, ihm entgegen und ihn zu grüßen und so weiter und so weiter. Ich wollte eigentlich hier nur den Punkt herausnehmen, dass Saul 7 Tage gut gemacht hat und ein paar Minuten zu früh aufgegeben hat. Nun, so viel zu den Beispielen. Ich könnte noch einiges sagen, aber ich möchte zu uns kommen. Ich möchte ein paar praktische Dinge sagen. Ich glaube, wir alle lieben den Herrn. Wir alle wollen den schmalen Weg gehen. Wir alle haben einen Preis bezahlt, um hier zu sein, wo wir heute sind. Ich mache das nicht klein. Aber Geschwister, auf halber Strecke umkehren, ist genauso, wie gar nicht angefangen haben. Und Geschwister, möge Gott uns helfen, auf den letzten Metern nicht umzukehren. Wir sind alle zu weit gegangen, als dass es sich lohnen würde, aufzugeben. Ich habe den jungen Leuten eine Nachricht geschickt in der Junge-Leute-Gruppe und ich habe ihnen gesagt, was aus meiner Sicht der Kampf der jungen Leute ist. Ich habe ihnen gesagt, ihr liebt den Herrn, ihr liebt den schmalen Weg, ihr wollt nicht die Sünde und die Welt und das ist was wert. Ja, viele Menschen wollen einfach gar nicht Gott, den ihr wollt. Aber das Problem oder der Kampf ist, wenn es an die Praxis kommt, und jetzt komme ich wieder zu dem Thema, das ich schon viel gepredigt habe in der letzten Zeit, das Fleisch zu kreuzigen. Und dann zeigt sich oft, dass wir nur hier wollen, aber nicht genug wollen. Und Geschwister, die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die lange, lange gut gemacht haben. Wisst ihr, wenn ich an Judas denke, wir denken immer, Judas war ein Verräter. Judas hat viel Schmach auf sich genommen, Jesus nachgefolgt, genauso einen Preis gezahlt wie alle anderen. Und ganz am Ende hat er es nicht geschafft. Wisst ihr, manche haben jahrelang gebrannt und gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da noch hingehen soll. Ich habe hier noch eine Liste von Schriftstellen, aber ich habe eigentlich gesagt, ich werde kurz sein heute Morgen. Ich möchte einfach, dass wir uns bewusst machen, dass genau diese Gefahr die Gefahr ist, in der wir stehen. Das betrifft nicht nur die jungen Leute. Wir alle lieben Jesus. Sonst wären wir nicht hier. Es ist was Besonderes, in dieser Zeit Jesus zu lieben, die Gemeinde zu lieben, die Schmach auf sich zu nehmen, die das mitbringt. Ja, es ist nicht immer einfach. Ich weiß ganz genau, dass jeder in diesem Raum Opfer auf sich gebracht hat, um heute hier zu sein. Ich weiß es. Ich weiß es zu schätzen. Manchmal predigen wir in der Gemeinde Gottes Gericht und all diese Dinge. Ich weiß es zu schätzen, Geschwister. Jeder von uns, der heute noch hier ist, hat gekämpft. Wisst ihr, dass es viele Leute gibt, die waren immer zu faul, die haben noch nie gekämpft. Ihr habt alle gekämpft, um heute hier zu sein. Aber wisst ihr, dass wir noch nicht im Himmel angekommen sind? Und manche von uns haben zu früh unser Schwert weggesteckt. Und manche von euch, ich sag euch, ihr seid wunderbar gekämpft für lange, aber gebt nicht auf, zu kurz vor dem Ende. Manche von euch haben eine Geschichte von länger treu sein, als ich lebe. Länger treu sein, länger Gott kennen, als ich bekehrt bin. Manche, ich spreche gerade zu euch Älteren sprechen. Manche von euch haben am Anfang die Last und die Bürde getragen. Aber heute steht ihr in Gefahr. Einfach durch die Zeit, die vergangen ist. Und ich möchte euch in aller Liebe ermutigen, wir sind zu weit gegangen, um zurückzukehren. Ich weiß, wie einfach das ist, aber Geschwister, diese Botschaft ist mir auf dem Herzen. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen. Kennt ihr Leute, die sagen, diese Aussage: Ich habe es probiert. Und Leute, die das sagen, bei dem einen ist das so viel, beim anderen ist das so viel, beim anderen ist das so viel. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, ich habe es probiert? Die meisten Leute, die sagen, ich habe es probiert, sagen das als eine Ausrede. Der eine, wenn er es probiert hat, hat wirklich alles probiert. Und der andere hat ein bisschen probiert. Wisst ihr, dass am Ende probieren nicht reichen wird? Am Ende müssen wir es einfach schaffen. Gott hat nicht den Leuten mit den Talenten gesagt, was hast du gemacht? Der eine hat auch gesagt, ich hab ein bisschen probiert. Wisst ihr, warum ich eigentlich heute nicht, ich mag es nicht, wenn es irgendwie möglich ist, die Versammlung auszulassen, tue ich nicht. Aber ich musste was probieren und ich hätte viele, viele Gelegenheiten, in der letzten Woche zu sagen, ich habe es wirklich probiert. Ich war heute um 10 Uhr hier im Wald. Nur 8000 Fuß über dem Gemeindehaus. Und ich musste heute war meine letzte Gelegenheit, meine Fluglizenz zu verlängern. Wenn ich es bis morgen nicht geschafft hätte, dann müsste ich die ganze Anfangsprüfung machen, alles, weil es gibt ganz strenge Regeln. Und es hat einfach nicht geklappt, über Monate schon. Ja? Und so war ich heute Morgen in Memmingen gelandet und dort ganz, ganz verschieden, hab halt meine Flugstunden reingebracht, die mir gefehlt haben. Und das war so interessant. Ich habe schon vor langer Zeit, Wochen her, angerufen und gesagt, du, ich müsste mal wieder fliegen. Ja, ich bin krank, melde dich in einer Woche. In einer Woche wieder angerufen beim Fluglehrer, ich müsste fliegen. Du, Flugzeug ist in der Wartung, melde dich in einer Woche. Und so ging das. Immer war irgendwas. Am letzten Montag, letzte Woche Freitag, da hat es mir wirklich gereicht. Ich habe noch eine Woche. Ich rufe an, niemand geht ran. Abends geht er endlich ran, sagt er, Jonathan, wir sind gerade mit den 4 Flugzeugen in Italien unten einen Ausflug machen. Wir kriegen das sicher hin. Ich melde mich bei dir nächste Woche. Ich so, okay, wisse, am 30. ist alles vorbei. Ich habe ihm gesagt, ich bin selbstständig und ich brauche das nicht, aber in den unsicheren Zeiten, vielleicht werde ich irgendwann mal noch Pilot. Ich will meine Lizenz nicht verlieren. 100% kriegen wir hin. Hat mich gut ausgeruht. Montag kam. Diese Woche Montag. Er ruft nicht an. Abends klingel ich durch, er geht nicht ran. Dienstag, er ruft nicht an. Klingel durch, er geht nicht ran. Mittwoch, selbe Geschichte. Wisst ihr, viele Leute hätten gesagt, ja, ich hab's probiert. Ja? Donnerstag, er geht nicht ran. Freitag, langsam werde ich ärgerlich. Freitagabend, das war bevor das andere hier passiert ist. Ich steige jetzt ins Auto, fahre runter zum Flughafen, setze mich da rein, er ist nicht da. Ich sitze eine Stunde, zweite Stunde. Ich schaue, ich lese was, ich trinke was, dritte Stunde, ist nicht da. Endlich kommt irgendeiner von den Piloten. Sag ich, wo ist der Könitz? Keine Ahnung. Schauen wir, der fliegt irgendwo in Deutschland rum. Ich war wirklich nah dran, nach Hause zu fahren, an die Austria-Control zu schreiben. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich krieg einfach keine Gelegenheit, einen Flug zu haben. Habe ich gedacht, ja, die Austria-Control ist bekannt dafür, die geben nicht viel Chance. So, ich sitze noch eine weitere Stunde. Ganz am Abend kommt er rein. Was machst du hier? Sag ich, ich versuche dich schon Wochen zu erreichen. Ich gehe hier nicht weg, bis wir fliegen. Sagt er, sorry, der Tower macht gleich zu, was soll ich machen? Sag ich, morgen. Hat er geschaut, morgen den ganzen Tag ausgebucht und das einzige freie Flugzeug war in der Werkstatt. Sagt er, Jonathan, es tut mir so leid, aber wir werden es einfach nicht schaffen. Meld dich in ein paar Wochen, wir kriegen das hin, wir machen die Prüfung, ich helfe dir. Sag ich, nein, gibt's nicht, ich gehe hier nicht weg, bis wir es hinkriegen. Dann sagt er, ja, was soll ich machen? Wie gesagt, Sonntagmorgen. Du wirst hier Sonntagmorgen. Hat er gesagt, Jonathan, wir kriegen das hin Sonntagmorgen. 8 Uhr eingetragen, Flug, dies, das. Was ich sagen möchte ist, ich habe es schon vor einer Woche probiert. Und ich hätte ganz gerechtfertigt sagen können, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt. Wisst ihr, dass Leute das geistlich machen? Immer wieder. Die sagen, ich habe es einmal probiert und ich habe es zweimal probiert. Ich habe die Prediger ein drittes Mal angerufen. Ich kann einfach nicht. Wir brauchen diese Einstellung. Ich habe es erst genug probiert, wenn es geklappt hat. Ich habe wirklich mich aufgeregt. Ich habe wochenlang angerufen und wie als ob der Teufel höchstpersönlich die Flugzeuge in Hohenems kaputt macht. Ja, sorry, alle Flugzeuge in der Wartung, dann alle in Italien, dann alle krank, dann alles das. Es hat trotzdem geklappt. Fast zu spät, aber nicht zu spät. Ich bin heute hier und alles gut. Er hat gesagt, Jonathan, jetzt hast du wieder 3 Jahre Ruhe. Alles schön sauber gemacht. Als ich mich verabschiedet habe, aber wisst ihr, das hat Arbeit gebraucht. Und wisst ihr, das tut mir weh, wenn Leute geistlich solche Ausreden haben. Die sagen, ja, der macht gut. Mir hat diese Woche das jemand gesagt. Der macht gut und der macht gut. Ich probiere, ich kann einfach nicht so. Ich möchte sagen, das ist die faulste Ausrede, die es gibt. Geschwister, ich weiß nicht, was ihr von dieser einfachen kleinen Botschaft denkt. Aber der Weg zum Himmel, schön wäre es, wenn wir so wären wie der Schächer am Kreuz, der an Jesus geglaubt hat. Und Jesus hat zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Worte hat Jesus zu uns nicht gesagt. Jesus hat zu uns gesagt, irgendwann, wenn ich sage, dass die Zeit vorbei ist, wirst du mit mir im Paradies sein. Geschwister, das kann morgen sein, das kann übermorgen sein, das kann in ein paar Jahren sein. Aber ich hoffe, dass ich euch alle im Himmel wiedersehen werde. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir es alle schaffen werden, aber ich hoffe so sehr, dass wir es alle schaffen. Ich habe eine Bürde für jeden Einzelnen von euch. Geschwister, lasst uns nicht den Weg anfangen und nicht zu Ende gehen. Möge Gott sein Wort segnen heute Morgen. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit.